Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben aus der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute am 12. Oktober 2020 zum ersten Mal ohne Publikum. Es ist Corona-Zeit. Die Auflagen für Veranstaltungen sind streng. Das Rote Kreuz empfiehlt, schütze dich, schau auf dich, bleib zu Hause. Deutschland warnt vor Reisen nicht nur nach Wien, sondern auch nach Vorarlberg. Doch wir lassen uns nicht unterkriegen. Gerade jetzt im Herbst 2020, in dem die Reihe Wissen fürs Leben ihr 10-jähriges Bestehen feiert. 10 Jahre sind lang in einer kurzlebigen Zeit. Doch unter dem Blickwinkel der Ewigkeit, sub specie aeternitatis, sind 10 Jahre nicht einmal ein Wimpernschlag. Bleiben wir also bescheiden und halten uns an die Empfehlung von François Héritier: unempfänglich sein für die Niedertracht gewisser Worte und im Hintergrund bleiben, wenn die Angeber fröhliche Urstände feiern. Wir lassen uns nicht unterkriegen, das bedeutet konkret, auch wenn Veranstaltungen mit Publikum kaum oder gar nicht möglich sind, möchten wir Sie mit neuen Videos zu Wissen fürs Leben versorgen und gleichzeitig einen Livestream auf YouTube anbieten. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Wer sich als Erste zu einer Videoaufzeichnung ohne Publikum bereit erklärt hat, das ist Dr. Melanie Wolfers. Vor 10 Tagen ist ihr neues Buch erschienen, Entscheide dich und lebe, von der Kunst eine kluge Wahl zu treffen. Wir freuen uns sehr, dass Melanie Wolfers dieses Buch jetzt bei uns präsentiert, nicht in Wien oder Berlin oder München, sondern in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Gestatten Sie mir eine kurze Bemerkung zum Thema. Sich zu entscheiden, eine kluge Wahl zu treffen, das ist von existenzieller Bedeutung. Der große österreichische Kommunikationsforscher Paul Watzlawick hat den berühmten Satz geprägt: man kann nicht nicht kommunizieren. Das gilt auch für Entscheidungen. Man kann nicht nicht entscheiden. Denn auch wenn wir uns nicht aktiv für etwas entscheiden, entscheiden wir uns ja passiv dafür, alles so zu belassen, wie es ist. Der Schweizer Soziologe Professor Peter Gross hat unsere Gesellschaft als Multi-Optionsgesellschaft bezeichnet, also als Gesellschaft mit den vielen Wahlmöglichkeiten und dementsprechend mit den vielen Entscheidungen. Melanie Wolfers spricht vom Land der 1000 Möglichkeiten. Peter Gross hat am 27. Jänner 2011 hier bei Wissen fürs Leben über die Multi-Optionsgesellschaft gesprochen. Das Video seines Vortrags ist auf unserem YouTube-Kanal abrufbar. Peter Gross hat damals auf einige bedenkliche Konsequenzen der modernen Multi-Optionsgesellschaft hingewiesen, etwa wenn er sagt: entscheiden heißt sich scheiden von allen anderen Möglichkeiten, die man nicht gewählt hat. Jede Entscheidung führt deshalb zur Frage: habe ich das Richtige gewählt? Und weil die nicht gewählten Möglichkeiten besser sein könnten als die gewählte Möglichkeit, zeigt sich das Leben im Rückblick als Trümmerfeld verpasster und vermurkster Entscheidungen, sagt Peter Gross. Das sind drastische Worte, die klar machen, wie wichtig es ist, eine kluge Wahl, eine gute Entscheidung zu treffen. Und genau darum geht es im neuen Buch von Dr. Melanie Wolfers, Entscheide dich und lebe. Es ist dies ein besonderes Buch, denn Sie können es auf 2 Arten lesen, auf 2 Arten nutzen. Rein informativ, vom Anfang bis zum Ende lesen, dann erhalten Sie einen umfassenden, grundsätzlichen, sowohl theoretischen wie praktischen Überblick zum Thema Entscheidungen. Sie können das Buch aber auch lesen nach dem Prinzip Folge deiner Frage. Besonders dann, wenn Sie momentan vor einer konkreten Entscheidung stehen und nach Klarheit suchen. Dann wird dieses Buch zu einer Art persönlichem Werkzeugkasten, aus dem Sie gezielt jene Elemente herausgreifen, die Sie zur Klärung Ihrer aktuellen Frage brauchen. Bei jedem Kapitel finden Sie nämlich mehrere Auswahlmöglichkeiten, wie Sie das, was Sie aktuell gerade beschäftigt, bearbeiten, vertiefen oder sich neuen Aspekten zuwenden können. So wird das Buch ein individuell auf Ihre Situation abgestimmter Ratgeber. In diesem völlig neuen Buchformat drückt sich eine Grundüberzeugung von Melanie Wolfers aus. Sie sagt, wenn wir den Prozess des Entscheidens klug und umsichtig gestalten, dann wird sich zeigen, was hier und jetzt das Bessere ist. Und bei diesem Klärungsprozess ist jede und jeder selbst gefragt. Dr. Melanie Wolfers ist Theologin und Philosophin. 2004 hat sie eine große, mutige Entscheidung getroffen. Sie ist in den Orden der Salvatorianerinnen in Österreich eingetreten. Seitdem lebt sie in Wien und engagiert sich vielfältig in der Beratungs- und Bildungsarbeit, besonders auch mit jungen Menschen. Ihre beiden früheren Bücher über Selbstfreundschaft und Lebensmut hat Melanie Wolfers auch bei Wissen fürs Leben vorgestellt. Die Videos dazu können Sie auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Mutig war Melanie Wolfers auch, als sie vor einiger Zeit die Gelegenheit genutzt hat, mit einem Segelflugzeug zu fliegen. Ich würde mich das nicht trauen. Drum wissen Sie also, wovon Melanie Wolfers spricht, wenn sie das Bild verwendet, Pilotin des eigenen Lebens zu sein. In einem Interview zu ihrem neuen Buch hat Dr. Melanie Wolfers gesagt, Gott möchte, dass ich meine Gaben einsetze zum Wohle anderer. Dazu braucht es gute Entscheidungen. Mir ist es ein Herzensanliegen, den Menschen dabei behilflich zu sein. Jetzt ist Zeit und Raum für Ihr Herzensanliegen. Liebe Frau Wolfers, seien Sie herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass Sie sich auf den Weg hierher, nein, so kann ich Sie heute leider nicht begrüßen, denn der Vortragsabend wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Umso mehr freue ich mich, dass Sie den Weg zum Livestream gefunden haben oder zum Video, um gemeinsam über ein Thema nachzudenken, von dem jeder und jede immer mal wieder betroffen ist, die Kunst, eine kluge Wahl zu treffen. Nichts beeinflusst unser Lebensglück so sehr wie die Entscheidungen, die wir treffen. Und wir entscheiden uns ständig. Weißbrot oder Vollkornmüsli, eine Arbeit noch fertigstellen oder ins Kino gehen, zusammenziehen oder nicht, die Wohnung altersgerecht umbauen oder in eine Einrichtung für betreutes Wohnen ziehen. Das Leben stellt uns ständig Fragen und fordert Antworten von uns. 20.000 Entscheidungen treffen wir tagtäglich, so heißt es. Die meisten davon unbewusst, manche nach einer mehr oder weniger kurzen Nachdenkpause und einige wenige weitreichende Entschlüsse nach reiflicher Überlegung. Immer wieder können und müssen wir wählen, im Kleinen und im Großen, und darin liegen Lust und Last. Was für ein Glück, dass eine Entscheidung zu treffen keine Glückssache ist, sondern vor allen Dingen, was für ein Glück, dass eine gute Entscheidung zu treffen keine Glückssache ist, sondern eine Kunst. Und um sich eine Kunst anzueignen, sind zwei Dinge besonders wichtig. Das erste, das Wissen um die Zusammenhänge und Abläufe von demjenigen, was ich mir als Kunst aneignen möchte. Das andere, das tägliche Einüben und Ausüben dieser Kunst. Für die Kunst, gute Entscheidungen zu treffen, bietet der Alltag ein genügend großes Trainingsfeld. In der folgenden knappen Stunde bekommen Sie Wissen und Handwerkszeug an die Hand, wie Sie den Prozess des Entscheidens klug und umsichtig gestalten können. In 50 Minuten werden Sie wissen, warum es eine gute Entscheidung gewesen ist, sich den Vortrag anzuhören. Oder Sie werden zumindest wissen, was die wesentlichen Bausteine einer tragfähigen Entscheidung sind. Und das Zweite, Sie werden neu entdecken, wiederentdecken, darüber staunen, wie reich begabt Sie sind, um eine tragfähige Entscheidung zu fällen. Und in den Ausführungen greife ich auf mein neues Buch »Entscheide dich und lebe« zurück. Sie haben diesen Vortrag angeklickt. Vielleicht, weil auch Sie die sprichwörtliche Qual der Wahl kennen, also die Erfahrung, ich stehe vor verschiedenen Alternativen und kann mich nicht entscheiden. So ging es auch einem Bekannten von mir. Seine Unentschlossenheit war nahezu sprichwörtlich. Eines Tages kam es zu einer tragisch-komischen Situation. Während er mit dem Auto unterwegs war, teilte sich im Stadtzentrum die Straße. Auf der einen Seite konnte man eine Fahrbahn nehmen, die durch einen kurzen Tunnel führte. Auf der anderen Seite führte die Straße weiter parallel oberhalb entlang. Beide Fahrbahnen waren möglich. Die Straßenteilung wurde angezeigt durch große, kreisrunde Verkehrsschilder, wo auf blauem Hintergrund die Pfeile nach rechts und links weisten. Mein Bekannter war derart überrascht von der Verkehrsteilung oder der Straßenteilung und konnte sich mal wieder nicht entscheiden. Es kam, wie es kommen musste. Der Mittelweg führte unweigerlich auf die Pfosten mit den beiden Schildern, die auf einem erhöhten Sockel standen. Der Aufprall war hart. Glücklicherweise erlitt mein Bekannter keinen Schaden, keine Verletzungen, aber das Auto erlitt einen Totalschaden. Diese Begebenheit führt in aller Deutlichkeit vor Augen eine bittere Lebensweisheit. Der schlechteste Weg, den man wählen kann, ist der, keinen zu wählen. Nicht Fehlentscheidung, sondern fehlende Entscheidungen stürzen uns häufig ins Unglück. Denn wenn wir nicht entscheiden, entscheidet anderes oder andere über uns. Die Umstände, Menschen mit ihren gut gemeinten Ratschlägen oder Eigeninteressen. Oder es sind die eigenen Bedürfnisse und Launen, die uns vor sich hertreiben und mal hierhin, mal dorthin lenken. Ich möchte das mit einem Bild ausdrücken, das sich meiner Herkunft von der Ostsee verdankt. Wer nicht den Mut aufbringt, sich zu entscheiden, dessen Leben gleicht einem Schiff, das ohne Kapitänin orientierungslos mal in diese, mal in jene Richtung driftet. Wer jedoch das Steuerruder in die Hand nimmt, kann die eigenen Ziele anpeilen. Und dann entscheidet nicht mehr der Wind über unseren Kurs, sondern wie wir die Segel setzen. Es ist hilfreich, nüchtern damit zu rechnen, dass Angst mit an Bord bleiben wird. Und es gibt eine Reihe typischer Ängste, die in Entscheidungssituationen aufpoppen. Etwa die Angst davor, sich falsch zu entscheiden und zu scheitern. Die Angst vor den Reaktionen in unserem Umfeld. Was werden die anderen sagen und denken? Oder die Angst davor, sich festzulegen und damit andere gute Alternativen auszuschließen. Um sich den Weg zu einer guten Entscheidung zu bahnen, gilt es, dass wir unseren Befürchtungen in Blick nehmen, dass wir die Scheinwerfer nach innen richten und unsere Ängste ins rechte Licht drücken. Denn in dem Maß, in dem wir unsere Ängste bewusst wahrnehmen, gewinnen wir einen inneren Abstand von ihnen. Und dieser Spielraum ermöglicht es, dass wir unserer Angst Gehör schenken, aber nicht unbedacht auf sie hören. Denn nicht einmal von unserer Angst müssen wir uns alles gefallen lassen. In meinem Buch entfalte ich 5 typische Entscheidungsängste und ich gebe Hinweise, wie wir mit diesen Ängsten umgehen können, sodass diese nicht mit uns umgehen. Doch hier möchte ich im Folgenden einige inhaltliche Aspekte in Blick rücken, die für eine gute Entscheidung von Bedeutung sind. Ich beginne mit der Architektur einer tragfähigen Entscheidung. Können wir uns mal treffen? Ich stehe vor einer Entscheidung und weiß nicht weiter. Solche Anfragen erreichen mich oft in der Arbeit mit jungen Erwachsenen. Im Gespräch mit ihnen bringe ich gerne drei Bausteine einer tragfähigen Entscheidung ein. Sie lassen sich mit den drei Fragen markieren: Was kann ich? Was will ich? Was soll ich? Ich beginne mit dem ersten Baustein: Was kann ich? Um eine tragfähige Entscheidung zu fällen, braucht es zuallererst ein gutes Fundament. Denn wie ein auf Sand gebautes Haus einem Sturm nicht standhält, so bricht eine auf wackeligem Boden stehende Entscheidung irgendwann wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Die Grundlage einer guten Entscheidung liegt darin, dass wir unseren Stärken und Schwächen, unserer Biografie und Persönlichkeit Rechnung tragen. Ich möchte Ihnen eine Geschichte vorlesen, die ich von Eckhard von Hirschhausen zitiere. Ich lese aus meinem Buch vor. Oder es ist eine Geschichte, die Eckhard von Hirschhausen erzählt und die ich in meinem Buch darstelle. Eckhard von Hirschhausen ist Arzt. Doch in seinem Element fühlt er sich, wenn er auf der Bühne steht und medizinische Inhalte kabarettistisch unter die Leute bringt. Einmal hat er sich auf einem Kreuzfahrtschiff engagieren lassen und war total unglücklich. Sein Humor traf nicht den der Gäste. Und Schlimmeres kann einem Kabarettisten kaum passieren. Endlich legte das Schiff für einen Zwischenstopp in Norwegen an und Hirschhausen suchte das Weite. Er ging in einen Zoo. Dort stand ein Pinguin auf seinem Felsen. Hirschhausen beobachtete ihn und dachte mitleidig: Musst auch du Smoking tragen? Wo ist eigentlich deine Taille? Und vor allem, hat Gott bei dir die Knie vergessen? Meine Güte, was für eine Fehlkonstruktion bist du. Doch dann sah Hirschhausen, wie der Pinguin ins Wasserbecken sprang und staunte nicht schlecht, wie genial dieser schwimmen, jagen und im Wasser tanzen konnte. Der Pinguin war in seinem Element. Diese tierische Begegnung hat Hirschhausen gezeigt, wie sehr es darauf ankommt, die eigenen Stärken zum Tragen kommen zu lassen. Er schreibt, ich zitiere: Menschen ändern sich nur selten komplett und grundsätzlich. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, dann machen auch 7 Jahre Psychotherapie aus dir keine Giraffe. Also nicht lange hadern. Bleib als Pinguin nicht in der Steppe. Mach kleine Schritte und finde dein Wasser. Und dann spring, schwimm. Und du wirst wissen, wie es ist, in deinem Element zu sein. Wissen Sie, wann Sie in Ihrem Element sind? Dieses Wissen ist von entscheidender Bedeutung, denn Sie sind ein Bündel an Lebensenergie und diese Energie will fließen. Ihnen sind bestimmte Potenziale und Stärken mitgegeben und diese wollen entfaltet und realisiert werden. Grundsätzlich gilt, unsere Fähigkeiten schreien geradezu danach, gut eingesetzt zu werden. Und sobald wir unsere Talente ins Spiel bringen, gleichen sie inneren Energielieferanten. Wir fühlen uns in unserem Element, wenn unsere Fähigkeiten gefragt sind und wir sie für etwas Sinnvolles einsetzen können. Und umgekehrt gilt, wenn unsere Fähigkeiten und Gaben auf Dauer nicht zum Tragen kommen, stellen sich Frust und Leere ein. Ja, dauerhafte Unterforderung übt einen ähnlichen Stress aus wie eine stetige Überforderung. Und unsere Fähigkeiten verkümmern. Das bedeutet, um eine gute Wahl treffen zu können, tut man gut daran, die eigenen Begabungen und Fähigkeiten zu kennen. In allem, was einem gut von der Hand geht, woran man Freude hat und was man sich im Lauf des Lebens angeeignet hat, in all dem liegt ein Wink für eine gute Entscheidung. Wenn wir unsere Fähigkeiten berücksichtigen, weckt dies Lebendigkeit und Freude und wir geben das, was nur wir zu geben vermögen. Wir verändern und bereichern unser Umfeld. In meinem Buch gebe ich keine konkreten Ratschläge für bestimmte Entscheidungen, weil jede und jede Person immer nur selbst aus dem eigenen Innern heraus erkennen kann, was hier und jetzt dran ist. Wohl aber rege ich an, das Gelesene für sich selber anzueignen, auch durch Übungen und Reflexionsfragen. Denn wenn Sie ganz bewusst Ihren Entscheidungsprozess umsichtig gestalten, werden Sie zu der Erkenntnis dessen finden, was jetzt dran ist. Und ich möchte Ihnen jetzt 2, 3 Fragen vorlesen, die ein Gespür vertiefen können für die eigenen Stärken und Potenziale. Lassen Sie die Fragen auf sich wirken, die Situationen aufsteigen, die in Ihnen wachgerufen werden. Ich lasse nach jeder Frage einen kurzen Moment Stille. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen ich mich ganz in meinem Element gefühlt habe. Und im Blick auf diese Situation frage ich mich, welche meiner Begabungen kamen damals zum Tragen? Wie war es in den vergangenen Monaten? Was ist mir gut gelungen? Welche Fähigkeiten habe ich dabei eingesetzt? Und was fällt mir im Allgemeinen leicht, geht mir locker von der Hand? Was macht mir Freude und gibt mir einen Energieschub, wenn ich das tue? Kleine, kurze Fragen, die anregen zur Selbsterkundung, um das Gespür zu vertiefen für die eigenen Potenziale und Gaben. Als ein wichtiges Fundament für eine gute Entscheidung. Eine tragfähige Wahl baut aber ebenso darauf auf, dass man die eigenen Grenzen und Schwächen kennt und das berücksichtigt. Wer das nicht tut, dessen Entscheidung steht auf tönernen Füßen. Ja, genau genommen entscheidet man sich gegen sich selbst, wenn man sich zu etwas entschließt, was die eigenen Kräfte übersteigt. Oder wofür man nicht genügend Zeit und Energie hat. Eine solche Entscheidung fällt früher oder später in sich zusammen. Man bringt sich fahrlässig in eine Situation der Überforderung oder des Scheiterns und zieht oft auch andere mit hinein. Ein Beispiel für eine solch missglückte Wahl. Ein junger Mann entscheidet sich für die Ausbildung zum Krankenpfleger, obwohl seine Rückenprobleme deutlich dagegen sprechen. Bereits im 2. Jahr muss er seine Ausbildung abbrechen. Er hatte die Grenzen seiner gesundheitlichen Belastbarkeit weder angemessen eingeschätzt noch berücksichtigt. An diesem kleinen Beispiel wird deutlich, wie wichtig es für eine gute Wahl ist, die eigenen Grenzen sowie die Ziele, sowie die Zeit- und Kraftressourcen gut einzuschätzen und dann auch wirklich zu berücksichtigen. Doch die eigenen Grenzen zu wahren, ist in einer auf Optimierung getrimmten Gesellschaft eine ziemliche Herausforderung. Nicht zuletzt, weil Menschen sich selbst oft überfordern oder sich überfordern lassen. Eine gängige Falle: Ich treffe eine Fehlentscheidung, weil ich, wie der Krankenpfleger, auf Teufel komm raus etwas will, auch wenn die inneren Alarmglocken schrillen. Oder weil ich mich nicht genügend gut kenne und in der Folge meine Fähigkeiten und Begrenzungen falsch einschätze. Oder weil mir das Rückgrat fehlt, Nein zu sagen und andere zu enttäuschen. Mit dem Akzeptieren von Grenzen ist das so eine Sache, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ich bin ein Mensch, der viel vom Leben will. Und über lange Zeit waren Grenzen für mich primär dafür da, dass sie überwunden werden. Und wenn das schon nicht geht, dann doch zumindest, dass ich versuche, den Aktionsradius auszuweiten. Das habe ich hartnäckig und durchaus erfolgreich auch immer wieder versucht. Aber ebenso habe ich mir manchmal auch den Schädel eingerannt, wenn ich mit dem Kopf durch die Wand wollte. Vor einigen Jahren bin ich dann über den vielsagenden Begriff Umfriedung gestolpert, als einem alten Wort für Grenzzaun. Und mir ging auf, eine ständige Überschreitung meiner Grenzen, etwa die meiner körperlichen Belastbarkeit oder meiner Begabungen, eine solch ständige Überschreitung meiner Grenzen kommt einer Kriegserklärung gegen mich selbst gleich. Doch im Sinn der Umfriedung können meine Grenzen einen Lebensraum markieren, innerhalb dessen ich in Frieden leben kann. Der zweite Baustein einer tragfähigen Entscheidung, zu dem komme ich im Folgenden. Den ersten habe ich markiert mit der Frage, was kann ich? Die Grundlage einer guten Entscheidung liegt also darin, dass wir unseren Stärken und Schwächen, unserer Biografie und unseren konkreten Ressourcen Raum geben und Rechnung tragen. Der zweite Baustein wird mit der Frage markiert, was will ich? Was will ich? Auch hier beginne ich wieder mit einer Geschichte, diesmal mit einer von mir selbst erfahrenen Geschichte. Ich war mit einem Freund in den Bergen wandern. Plötzlich verschluckte ein dichter Nebel alle Konturen und wir konnten keine 5 Meter mehr weit sehen. Da jeglicher Orientierungspunkt fehlte und unser Handy so alt war, dass es weder einen Internetzugang hatte noch eine Kompassfunktion, nutzte uns die Karte auch nichts. An der nächsten Wegkreuzung standen wir ratlos da und uns blieb nichts anderes übrig, als zu warten, bis der nasse, graue Schleier sich hebt und wir uns wieder neu orientieren konnten. Wahlsituationen ähneln Weggabelungen. Wer beim Wandern die Orientierung verloren hat, weiß bei der nächsten Kreuzung nicht, wohin. Ähnliche Schwierigkeiten tun sich auf beim Wählen. Wer nicht weiß, was er oder sie will, vermag sich kaum Ziele zu setzen, die dem eigenen Leben über den Tag hinaus eine Richtung geben. Jede Entscheidung wird so äußerst mühsam, wenn nicht gar zum Lotteriespiel. Umgekehrt gilt, entwickelst du eine Vorstellung von dem, was für dich wirklich von Bedeutung ist, steht dir ein innerer Kompass zur Verfügung. Du kannst dich orientieren, wenn du auf eine Weggabelung stößt. Du hast Kriterien an der Hand, mittels derer du die verschiedenen Alternativen und Ziele abwägen kannst und wirst leichter die richtige Richtung einschlagen. Auf den Punkt gebracht, um gute Entscheidungen treffen zu können, müssen wir die Frage beantworten können, was will ich? Und daher gehört es mit zum Wichtigsten im Leben, zu wissen, was ich wirklich, wirklich will und warum ich es will. Doch dummerweise ist das leichter gesagt als getan. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich hin will? Mit dieser kuriosen Frage bringt der Komiker Karl Valentin, die er an Passanten stellt, die verbreitete Orientierungslosigkeit auf den Punkt. In einer ökonomisierten Welt stehen oft Fragen nach Nutzen und Gewinn im Vordergrund. Doch beim Gestalten des eigenen Lebens geht es um viel mehr. Es geht um Lust und Freude, um Bedeutung und Sinn, um Verbundenheit und Verantwortung. Werte und Ziele kommen ins Spiel. Und diese Werte drücken aus, was einem wertvoll ist. Sie geben Antwort auf die Frage, worauf kommt es mir an? Wofür schlägt mein Herz? Wozu sage ich Ja in meinem Leben und wozu Nein? Der innere Orientierungssinn ist also gefragt. Und der gerät schnell unter die Räder. Wie leicht übertönt das Alltagsrauschen die leise Stimme der Sehnsucht. Doch wer den Mut aufbringt, sich Stille zu gönnen und regelmäßig bei sich einzukehren, wird die innere Stimme in neuer Klarheit vernehmen. Um deutlicher in den Blick zu bekommen, worauf es einem ankommt, erleben viele Menschen Imaginationsfragen als hilfreich. Denn sie sprechen den ganzen Menschen an. Und so möchte ich Sie jetzt gerade wieder zu einer kleinen Selbsterkundung einladen, und möglicherweise auch wieder die Augen zu schließen oder einfach so, dass Ihre Antworten aufsteigen zu lassen, die Ihnen zu folgenden Fragen kommen. Angenommen, ich hätte 2 Leben zur Verfügung. Wie würde mein zweites Leben aussehen? Was ist mir das Risiko wert, mich dafür mit all meiner Kraft einzusetzen, selbst wenn ich scheitere? Wenn ich einem Menschen, der heute geboren wird, einen einzigen Rat mit auf den Lebensweg geben dürfte, wie würde der lauten? Wer diese Fragen spontan beantwortet und vielleicht auch niederschreibt, kann in einem nächsten Schritt die eigenen Antworten betrachten und sich fragen, entdecke ich sowas wie einen roten Faden, eine Sehnsucht, die sich durch meine Antworten hindurchzieht. Wer dieser Sehnsucht auf die Spur kommt, kommt mit seinem inneren Kompass in Kontakt. Ganz wichtig bei der Frage danach, was will ich, und auch mir persönlich ganz wichtig ist, worauf es einem wirklich ankommt, das kann man nur selbst entdecken und entfalten. Denn die Frage nach dem Sinn einer Situation oder gar des Lebens lässt sich nur persönlich beantworten. Sie sind gefragt. Und zugleich gilt, viele Menschen erfahren ihr Leben in dem Maß als sinnvoll, indem sie in der Hingabe an eine Person oder im Dienst an einer Sache aufgehen. Es gibt ja diese schöne Redewendung, wow, da war ich ganz hin und weg. Und genau in diesen Momenten war man ja so ganz da. Das sind Situationen, wo das Leben ganz prall ist. Wow, da war ich ganz hin und weg. Das kann passieren in Familie und Beruf, in der Pflege von Beziehungen, im Engagement für ein menschlicheres und gerechtes Miteinander, im Erkennen und Forschen, im schöpferischen Tun oder im Staunen über das Schöne. Ganz in diese Richtung weisen auch Beobachtungen von Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben. Für viele von ihnen zählen danach vor allem zwei Dinge: menschliche Beziehungen und etwas Sinnvolles für andere tun. Die Architektur einer tragfähigen Entscheidung. Der zweite Baustein lautet oder besteht darin, dass wir antworten können auf die Frage: Was will ich? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und warum? Ich komme zum dritten Baustein. Um zu einer guten Entscheidung zu finden, reicht es nicht, den Scheinwerfer allein nach innen zu richten und sich zu fragen, was kann ich und was will ich, sondern es gilt auch, das Außen in Blick zu nehmen. Die Augen zu öffnen für die konkrete Realität und sich zu fragen, was will die Situation von mir? Was fordert sie? Was soll ich? Denn die konkreten Gegebenheiten geben den Spielraum vor von dem, was möglich ist und was nicht. Das bedeutet, es braucht eine gute Balance zwischen dem, was wir anstreben und dem Rahmen dessen, was uns die Wirklichkeit auch an Spielraum vorgibt. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Das zeigt sich etwa daran, wenn jemand getrieben von Ehrgeiz Luftschlösser baut und dann erbarmungslos irgendwann abstürzt. Ein gesunder Realismus hingegen gibt ein gutes Fundament unter den Füßen. Und darüber hinaus hat die Wirklichkeit uns etwas zu sagen. Sie lockt, fordert heraus, mutet zu, stellt in Frage. Es gibt Momente, und ich glaube, das kennt jeder, in denen das Leben einem etwas zuruft. Das Leben spielt uns Bälle zu und es wirft uns manche Brocken zwischen die Füße. Und dann merke ich in solchen Momenten, da will, ja, da muss ich Position beziehen, mich kümmern, das darf ich nicht einfach links liegen lassen. Diese Bälle, die das Leben zuspielt, das hat einmal eine Studentin erfahren, die nicht wusste, was sie mit ihrem Studium der Theaterwissenschaften anfangen sollte. Sie machte ein Praktikum beim Film und sie wusste, das ist mein Ding, ich will Kamerafrau werden. Oder jene Frau, die gebeten wurde von ihren Kollegen und Kolleginnen, sich für den Betriebsrat aufstellen zu lassen. Sie hörte sich um und erkundigte sich, wo denn den Kolleginnen und Kollegen der Schuh drückt. Und als sie die Probleme sah, zauderte sie nicht länger, sondern entschloss sich, sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Und ich selbst erinnere mich gut an eine Meditation, wo mich ein Bibelwort berührt hat und mir einen wichtigen Wink in einer großen Entscheidung gegeben hat. Für eine solch dialogische Begegnung mit der Wirklichkeit braucht es die Bereitschaft zu hören und sich berühren zu lassen. Und es braucht Zeit. Wer hingegen mit Überschallgeschwindigkeit durch das Leben rast, hochaktiv und ständig auf Achse, dem vergehen bei diesem Tempo Hören und Sehen. Zur Architektur einer tragfähigen Entscheidung lassen sich drei wesentliche Bausteine benennen. Es braucht eine dreifache Aufmerksamkeit auf die Person, die ich bin, auf die Person, die ich werden will und auf die äußere Wirklichkeit. Oder mit den Fragen formuliert, was kann ich, was will ich, was soll ich? Es lohnt sich, immer mal wieder bei sich selbst nachzufragen, wie ausgewogen ist eigentlich meine Aufmerksamkeit für diese drei Dimensionen einer tragfähigen Entscheidung? Bin ich vielleicht irgendwie ein bisschen betriebsblind oder ist sie recht ausgewogen? Und eine zentrale Frage lautet natürlich, wie setze ich denn in einer konkreten Entscheidungssituation diese drei Bausteine zusammen? Wie geschieht es, den Entscheidungsprozess klug zu gestalten? Darauf kann ich in diesem Rahmen hier nicht eingehen, sondern möchte auf einen konkreten Punkt noch hinweisen. Nämlich, dass diese drei Bausteine zusammenzubringen ein Balanceakt ist. Jede Wahl stellt einen vor die Aufgabe, erstens die eigenen Begabungen, Grenzen und Ressourcen. Zweitens die Ziele, Wünsche und Werte. Und drittens die konkrete Wirklichkeit mit ihren Anforderungen und Möglichkeiten in Blick zu nehmen und in ein lebbares Verhältnis zu bringen. Eine lebbare Balance herzustellen. Doch dummerweise ist das oft ziemlich schwierig. Vor allem, weil diese Pole meistens in Spannung zueinander stehen. Wer kennt das nicht? Ein Beispiel, zwei Beispiele. Da kann ich etwas und werde von anderen auch darum gebeten, aber ich will nicht. Oder da kann ich etwas und will es auch, aber die äußeren Gegebenheiten machen mir einen Strich durch die Rechnung. Etwas, was wir derzeit in der Corona-Pandemie alle Nase lang erfahren. Und das erzeugt innere und äußere Spannungen. Eine solche Spannung in sich zu spüren, ist normal und es ist wichtig. Denn eine gesunde Spannung zwischen den Polen einer Entscheidung verleiht unserem Leben Elan und Spannkraft. Ich möchte das mit einem Bild aus der Elektrizität verdeutlichen. Herrscht zwischen zwei Polen eine zu niedrige elektrische Spannung, dann leuchtet die Lampe nicht. Ist die Spannung zu hoch, brennt die Birne durch und es kommt zum Burnout. Eine gute, ausgewogene Spannung hingegen bringt die Lampe dauerhaft zum Leuchten und macht die Umgebung heller. Es gibt kein Leben ohne Spannung, gerade auch in diesen drei Polen. Und eine kluge Wahl zu treffen bedeutet, mit dieser Spannung konstruktiv umzugehen und sie kreativ zu gestalten. Hans-Günther Adler formuliert es so: In der Spannung zwischen dem Ziel und der Wirklichkeit entdecken wir den Sinn unseres Lebens. In der Spannung zwischen dem Ziel und der Wirklichkeit entdecken wir den Sinn unseres Lebens. Oft werde ich als Christin und als Ordensfrau gefragt, du, ich stehe vor einer Entscheidung und weiß nicht so genau, was richtig ist. Wie erkenne ich denn, was im Sinne Gottes ist? Da lohnt sich mal genauer nachzufragen, was wird denn unter Wille Gottes verstanden? Viele verbinden mit der Rede vom Willen Gottes die Vorstellung, Gott habe für jede Person ein fertiges Lebensmanuskript und nun komme es darauf an, es möglichst wortgetreu nachzureden oder nachzubeten oder zu plappern. Aber diese Vorstellung widerspricht dem biblischen Gottesbild. Denn der Gott Jesu Christi will einen freien Menschen, der verantwortet entscheiden kann. Sie haben die drei Pole, die drei Bausteine einer tragfähigen Entscheidung kennengelernt. Die dreifache Aufmerksamkeit auf das, was ich kann, was ich will und was ich soll. Diese drei Aspekte behalten in einem vom Glauben getragenen Entscheidungsprozess natürlich ihre Gültigkeit. Ja, aus Sicht des jüdisch-christlichen Glaubens haben diese Pole eine ganz zentrale Bedeutung, denn in ihnen bringt sich Gott zu Gehör. Thesenhaft auf den Punkt gebracht, respektieren wir die Koordinaten unseres Daseins, unsere Begabungen und Grenzen, dann achten wir zugleich das Leben selbst. Biblisch gesprochen, respektieren wir uns selbst, dann achten wir zugleich den Schöpfer, der ein Freund des Lebens will und das Leben in Fülle für alle will. Nach dem Willen Gottes fragen heißt also, nach dem eigenen Können zu fragen. Auf die zweite Erkenntnisquelle weist die Mystikerin Teresa von Avila pointiert hin. Sie schreibt, wer nicht weiß, was er will, weiß auch nicht, was Gott von ihm will. Wer nicht weiß, was sie will, weiß auch nicht, was Gott von ihr will. Was für eine kühne Aussage. Sie leitet die Aufmerksamkeit auf die Sehnsucht des Menschen. Und in der Sehnsucht drückt sich eine göttliche Kraft aus, der Heilige Geist, diese Kraft, die jeden Menschen von innen her beseelt. Wie ein Kompass weist die Sehnsucht, weist diese Kraft den Weg zum erfüllten Leben. Nach dem Willen Gottes fragen heißt also, nach der eigenen Sehnsucht zu fragen, nach dem, was ich wirklich will. Und schließlich gilt es, die konkreten, zufälligen Ereignisse und Begegnungen im Alltag in den Blick zu nehmen. Denn das ganz normale menschliche Leben ist das bevorzugte Gelände, in dem sich Gottes Spuren finden lassen. Ob in der Schönheit und Schutzwürdigkeit der Natur, bei einer Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit, in der Aufgabe, sich um ein Neugeborenes zu kümmern, in einem Wort der Bibel, das mich herausfordert. In all dem tritt ein göttlicher Anspruch entgegen. Nach dem Willen Gottes fragen heißt also, nach dem zu fragen, was hier und jetzt dran ist. Das Betrachten der Person Jesu kann das Gespür schärfen für das, was hier und jetzt mehr der Gerechtigkeit und Liebe entspricht. Und darin, in Gerechtigkeit und Liebe, liegen aus Glaubenssicht die entscheidenden Kriterien. Geht einer Person in ihrem Abwägen und Beten auf, was in ihrer konkreten Situation die passendere Entscheidung ist, dann kann und soll sie sich auf ihre Stimme verlassen, auf ihr Gewissen. Es gibt keine andere Instanz, die uns sagt, was hier und jetzt dran ist. Die Architektur einer tragfähigen Entscheidung mit drei wesentlichen Bausteinen. Ich möchte einen zweiten und letzten großen Aspekt einbringen, nämlich den Gedanken, dass eine Entscheidung umso tragfähiger wird, je mehr alle Entscheidungskräfte zum Tragen kommen, die uns Menschen in die Wiege gelegt sind. Kopf und Bauch, Herz, Intuition und die Signale des Körpers. Ich beginne mit einem Bild. Ein Hocker mit einem oder zwei Beinen besitzt keine Stabilität. Es braucht, wie bei einem Melkschemel, schon mindestens drei Beine. Ähnlich beim Entscheiden. Eine Entscheidung ist dann gut aufgestellt, wenn sie nicht nur auf einem Bein steht, sondern auf mehreren. Ich stelle Ihnen einige Gedanken zu den Entscheidungskräften vor, die uns Menschen in die Wiege gelegt sind. Ich beginne mit Kopf und Bauch. Umgangssprachlich wird beim Entscheiden gerne, wird beim Thema Entscheidung gerne zwischen einem Kopftyp und einem Bauchtyp unterschieden. Ich glaube, dass dieser Ausdruck insofern irreführend ist, als dass niemand ausschließlich mit dem Kopf oder Bauch entscheidet. Aber viele haben in dem Miteinander von Fühlen und Denken ein Standbein und ein Spielbein. Die einen lassen sich in ihrem Wählen bevorzugt vom Kopf, die anderen vom Bauch leiten. Ich möchte Ihnen einen typischen emotionalen Schnellentscheider vorstellen oder eben einen typischen Vertreter vom Bauchtyp. Gerhard hat in seiner Firma ein großes Projekt übertragen bekommen und stellt nun eine Risikofolgenabschätzung zusammen. Genauer gesagt, er sollte sie zusammenstellen. Doch er bekommt einen Anruf, ob er bei einem Konzert seiner alten Band mitmacht. Das reizt ihn spontan und er sagt begeistert zu. In der Nacht wälzt er sich unruhig von der einen auf die anderen Seite. Wie soll ich das bloß alles schaffen? In 14 Tagen muss ich das Papier abgeben und gleichzeitig soll ich 3-mal in der Woche für das Konzert proben. Bin ich ein Idiot, dass ich zugesagt habe? Wie schon so oft bereut Gerhard seine übereilte Zusage. Die Leute sind natürlich alle anonymisiert, von daher der Versprecher. Um das noch einzuflechten. Genau. Wer wie dieser Mann zu einem spontan emotionalen Verhalten neigt und sich leicht begeistern lässt, denkt nicht lange nach, sondern legt sich schnell fest. Dabei verlässt er sich auf sein situatives Gefühl. Damit kann er intuitiv richtig liegen und zielgenau daneben treffen. Wer offen für Neues ist und gerne spontan Dinge übernimmt, buxiert sich dadurch ganz oft in ein selbstgemachtes Chaos hinein und verfällt nicht selten auch in Fehlentscheidungen. Die Herausforderung für solch emotionale Schnellentscheider liegt darin, dass sie lernen, sich selbst zu verlangsamen. Denn nur dann haben der Verstand und das Herz die Chance, ein Wörtchen mitzureden. Ein Beispiel für den kontrolliert rationalen Entscheidungstyp. Ein Kopf auf zwei Beinen. Dieses Bild steigt in mir auf, je länger ich der Frau zuhöre. So ein großer Kopf und zwei kleine Beinchen. So, wirklich, das kam mir bildlich, stand mir das vor Augen. Brillant analysiert sie ihre Situation und die verschiedenen Handlungsalternativen plus dem Pro und Contra. Doch gefragt, was sie bei diesen verschiedenen Optionen empfinde, kommt nichts. Sie fühlt nichts. Der Zugang zu ihren Körperempfindungen und Gefühlen wirkt wie verschüttet. Menschen mit einem solch rationalen Entscheidungsstil denken lange nach, ehe sie handeln. Sie wägen genau ab und investieren viel Zeit in die Planung von Strategien. Müssen sie einen schnellen Entschluss treffen, macht sie das unsicher und unzufrieden. Solche Personen können hervorragend analysieren und Pläne im Blick auf zukünftige Ereignisse entwickeln. Doch es gelingt ihnen nur schwer, ihre Analyse mit ihren persönlichen Bedürfnissen und Zielen in Verbindung zu bringen und abzustimmen. Was sie angesichts von verschiedenen Entscheidungsoptionen empfinden, nehmen sie nur schwach oder gar nicht wahr. Wer das Gespür für sich selbst so wenig entwickelt hat wie die genannte Frau, tut sich schwer, stimmige Entscheidungen zu treffen. Denn sie schöpft nicht aus dem Erfahrungsreservoir, welches das Bauchgefühl zur Verfügung stellt. Und das hat auch nicht zuletzt die Hirnforschung in aller Deutlichkeit gezeigt. Gefühle und Körperempfindungen sind ein immenser Wissensspeicher auf dem Weg zu einer guten Entscheidung. Das bedeutet, je besser Kopf und Bauch miteinander kooperieren, umso tragfähiger werden unsere Entschlüsse. Denn beide, Kopf und Bauch, haben uns in Entscheidungssituationen etwas zu sagen. Die Kunst einer klugen Wahl besteht darin, dass wir die Stärken und Schwächen von Kopf und Bauch kennen und situationsgerecht einsetzen. Gelingt Ihre Kooperation, ist ein Traumteam am Start. Doch vielen Menschen ist der Zugang zu ihrem Bauchgefühl verstellt. Sie haben nicht gelernt, ihre Empfindungen und Körpersignale wahrzunehmen. Glücklicherweise lässt sich dann bemerken, und möchte ich auch hier betonen, die Aufmerksamkeit für unsere Gefühlswelt und für die damit verbundenen Körpersignale lässt sich trainieren. Im Folgenden möchte ich Ihnen zwei Hinweise geben, wie ein Fitnesstraining für die Körpersignale aussehen kann. Sie können Ihre Körpersignale mittels kleiner Übungen besser wahrnehmen lernen. Ein Beispiel. Ihr Handy klingelt. Ich habe es ausgestellt. Ihr Handy klingelt. Am Display erkennen Sie sofort, wer sich da meldet. Fast immer wird dies blitzschnell ein Gefühl in Ihnen wecken. Ach, wie schön. Mensch, dich habe ich ja lange nicht gehört. Oh Mist, das gibt Ärger. Oh, nicht der schon wieder. Diese Signale stellen sich innerhalb von 200 Millisekunden bei Ihnen ein. Schreiben Sie diese ersten Gefühle auf oder das erste Gefühl, das sich beim Klingeln des Handys und dem Blick auf das Display zu Wort meldet. Eine kleine Übung, um die Wahrnehmung für die unmittelbaren emotionalen Reaktionen und die damit verbundenen Körperempfindungen mehr wahrnehmen zu lernen. Ähnliches geht auch, wenn Sie den Mail-Account aufrufen und die Absender sehen. Kennen Sie bestimmt auch. Oh je, und oh Mist, ich habe den noch immer nicht geantwortet. Kenne ich besonders gut. Also sofort gibt es dann entsprechende emotionale Reaktionen und Körpersignale. Das können Sie als kleine Übung nutzen, um Ihre Sensibilität zu trainieren, die Körperempfindungen und emotionalen Signale genauer wahrnehmen zu lernen. Eine zweite Anregung. Die Körpersignale, sie werden in der Wissenschaft somatische Marker genannt, arbeiten in Entscheidungssituationen wie ein Ampelsystem. Nicht erst seit Corona. Negative Marker gleichen einer roten Ampel. Die signalisieren Achtung, Gefahr im Verzug, Stopp, Halt, das ist schlecht für dich. Und mahnen zur Vorsicht. Die positiven Körperempfindungen, die positiven somatischen Marker, gleichen einer grünen Ampel. Sie sagen, go, das ist prima, mach das, ja. Um sicher durchs Leben navigieren und befriedigende Entscheidungen treffen zu können, ist es wichtig, dass man seine Körpersignale kennt. Das heißt, die speziellen Signale, die Ihr Körper aussendet, wenn er auf Rot oder Grün schaltet. Ich möchte Ihnen im Folgenden einige typische Körperempfindungen vorlesen, die sich einstellen, wenn der Körper auf Rot oder Grün schaltet. Und auch hier wieder die Einladung, das einfach so auf sich wirken zu lassen. Und vielleicht gibt es bei der einen oder anderen Empfindung eine Resonanz in Ihnen. Und Sie sagen, ja genau, ja, das kenne ich. Je mehr Sie die spezielle Sprache Ihrer Körpersignale kennen, umso mehr kann der Körper für Sie ein Verbündeter sein, um gute Entscheidungen zu treffen. Typische Körperempfindungen, die zur Vorsicht mahnen oder vor Gefahren warnen, sind beispielsweise ein Schweregefühl, der gefühlte Kloß im Hals, ein Würgegefühl, Anspannung im Nacken oder Rücken, Enge in der Brust, ein Grummeln im Bauch, Zittern in den Beinen oder ein gepresster Atem. Typische Empfindungen, wenn der Körper auf Grün schaltet, sind beispielsweise: Eine Wärme breitet sich durch meinen Körper aus. Ein angenehmes Gefühl spüre ich im Bauch. Ein gutes Empfinden im Brustbereich von Weite und Freiheit. Ich habe den Eindruck, ich könnte tanzen und hüpfen vor Freude. Ein Gefühl von Leichtigkeit, ein inneres Fließen. Mein ganzer Körper scheint voller Energie zu sein und signalisiert dies oft mit einem Lächeln, das sich in den Mundwinkeln andeutet. Möglicherweise sind Ihnen einige der vorgelesenen Empfindungen vertraut und andere unbekannt. Es ist gut, die individuellen Signale Ihres Körpers zu kennen, wenn diese auf Grün oder Rot schaltet. Denn wie ein Seismograph haben diese uns in Entscheidungssituationen etwas zu sagen. Kopf und Bauch, ein gutes Team, wenn sie zusammenarbeiten, die Körpersignale. Ich möchte noch auf eine letzte Entscheidungskraft, die uns Menschen als Begabung in die Wiege gelegt ist, ein wenig ausführen. Und ich fand das ganz eindrucksvoll. Ich schreibe ab und zu ein Newsletter und in einem Newsletter Anfang des Jahres habe ich die Frage gestellt, ich habe da damals das Buch geschrieben über Entscheidungsfindung, wie würden Sie folgenden Satz vervollständigen? Entscheidungen gelingen, wenn... Wie würden Sie den Satz vervollständigen? Ich habe mehrere hundert Zuschriften erhalten und viele Frauen und Männer führten den Satz inhaltlich folgendermaßen weiter. Entscheidungen gelingen, wenn ich Kopf und Bauch zu Wort kommen lasse und wenn ich dann auf mein Herz höre, bei welcher Alternative ich einen größeren inneren Frieden spüre. Entscheidungen gelingen, wenn ich Kopf und Bauch zu Wort kommen lasse und dann auf mein Herz höre. Ich gehe zunächst auf diesen ersten Gedanken der Newsletter-Antwort ein. Denn darin liegt ein ganz wichtiger Hinweis. Denn, ein Beispiel, Kopf und Bauch sind ja nicht immer ein Traumteam, sondern dummerweise ziehen sie ja häufig zwar gemeinsam an einem Strang, aber in verschiedene Richtungen. Und ich gehe nach da und da innerlich. Was nun? Setzt sich jetzt zwangsläufig der Kopf auf Kosten des Bauches durch oder der Bauch auf Kosten des Kopfes? Oder gibt es eine moderierende Instanz in uns, eine Kraft, die uns befähigt, abzuwägen, was von Kopf und Bauch an Signalen daherkommt und dann entscheidet? Ja, wir Menschen haben eine solche Kraft in uns, die uns zu einer ganzheitlichen Wahl befähigt, das Herz. Ähnlich wie bei der Rede von Kopf und Bauch ist mit dem Herz natürlich nicht dieser pumpende Muskel in unserem Brustkorb gemeint. Es handelt sich vielmehr um einen bildhaften Begriff, wie es auch ganz viele Redewendungen verdeutlichen. Da ist jemand etwa nur mit halbem Herzen dabei. Liebeskummer kann einem das Herz brechen oder mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Es gibt Herzenswünsche, Herzensfreundschaften und Herzenskälte. Das Herz steht für die Mitte unserer Person. Es befähigt uns zu einer ganzheitlichen Wahl. In ihm laufen alle Fäden zusammen, Gedanken und Gefühle, Empfindungen und Impulse. Im Herzen können wir die Signale von Kopf und Bauch erwägen und wir nehmen wahr, welche Entscheidungsoption stimmig ist, ob sie also zu uns als Person passt oder nicht. Denn entweder gibt das Herz mittels seiner Resonanz seine Zustimmung, dann stellt sich ein innerer Friede ein, oder eine bleibende Unruhe weist darauf hin, dass etwas nicht stimmt oder noch nicht stimmt. Stellt sich ein innerer Frieden ein oder bleibt eine latente Unruhe? Das war der zweite Hinweis in den Newsletter-Antworten, nämlich auf das Herz hören, bei welcher Alternative ich mehr einen inneren Frieden spüre. Und dieses Kriterium des inneren Friedens steht im Zentrum einer guten Entscheidung. Denn der innere Friede betrifft den ganzen Menschen. Hierzu ließe sich ganz viel, finde ich, Spannendes sagen, auch gerade aus spiritueller Sicht. Doch ich möchte Ihnen nur kurz erzählen, welche Kriterien mir persönlich wichtig sind, um mit ganzem Herzen eine Entscheidung zu treffen. Stehe ich vor einer Wahl und wäge zwischen verschiedenen Optionen ab, dann spielen für mich vier Fs, die ich unter anderem auch dem Jesuiten Josef Maurer verdanken, eine wichtige Rolle. Erstens, welche Option führt mich mehr zu einem inneren Frieden? Zweitens, welche Option führt mich mehr zu einer echten Freude? Drittens, zu einer inneren Freiheit. Und viertens, zu einer wachsenden Freundschaft mit mir und mit anderen und mit dem göttlichen Urgrund des Lebens. Auf den Punkt gebracht in meiner persönlichen Diktion: Entscheidungen gelingen, wenn ich Kopf und Bauch zu Wort kommen lasse und dann auf mein Herz höre. Wo wachsen mein innerer Friede, die innere Freude, Freiheit und die Freundschaft mit anderen, mit mir selbst und mit dem göttlichen Urgrund des Lebens? Der Stimme des Herzens droht Gefahr. Durch die Hektik des Alltags, durch Enttäuschungen, durch ein zu viel an Aktivität und Konsum kann sie fast unhörbar werden. In dem Maß, in dem wir den Mut haben, in unserem Leben auch Stille auszuhalten, werden wir die Sprache des Herzens in neuer Klarheit vernehmen. Denn die Stille ist der Ort, an dem sich das Herz zu sagen traut, was der Verstand einem vielleicht schon lange auszureden versucht. Die Kräfte, die zur Entscheidung befähigen, ich habe einiges kurz ausgeführt: der Kopf, der Bauch, die Körpersignale, die Herzenskraft. Sie sind reich begabt, um eine tragfähige Wahl zu treffen. Zum Schluss noch der kurze Blick darauf, welchen Rahmen braucht es, um eine gute Entscheidung zu treffen. Ich denke, es ist schon sehr, sehr deutlich geworden: Für die Kunst einer klugen Wahl und eines selbstbestimmten Lebens braucht es vor allem eines: die Fähigkeit und Bereitschaft, innezuhalten und sich selber mehr kennen zu wollen. Denn es gibt keine Internetsuchmaschine, die Fragen beantwortet wie: Ist dieser Mensch wirklich der Mann oder die Frau für mein Leben? Will ich meinen Beruf weiter ausüben oder mich neu orientieren? Sind die Ziele, die ich verfolge, wirklich meine eigenen oder folge ich eher den Vorstellungen anderer oder dem, was einem Werbung auch nahelegt? Das Gelingen unserer Entscheidungen hängt wesentlich davon ab, dass wir uns immer wieder mit uns selbst verabreden. In dem Maß, in dem wir regelmäßig innehalten, finden wir jenen inneren Halt in uns selbst, den es für eine ausgewogene Wahl braucht. Wie diese Zeiten der Stille und Selbstreflexion aussehen, das sieht ganz, ganz unterschiedlich aus. Viele gewinnen Abstand von dem Vielerlei und kommen in Kontakt mit sich, indem sie in die Natur gehen, oft verbunden mit Bewegung oder Sport. Manche basteln am Motorrad herum, stricken, gärtnern, andere meditieren und beten. Doch wie auch immer Sie es anstellen, wer eine gute Entscheidung will, muss sich und das eigene Leben immer mal wieder aus einem Abstand heraus betrachten. Sich mit sich selbst verabreden, innehalten, den Weg in die eigene Herzensmitte finden. All das ist auch für ein spirituell verankertes Leben von großer Bedeutung. In diesem Zusammenhang weist der Benediktinermönch David Steindl Rast auf einen Dreisatz, den wohl jeder von uns als Kind im Straßenverkehr kennengelernt hat. Bleib stehen, guck nach links und rechts, nach rechts und links, wie fängt man an? Und dann geh. Stop, look, go. Dieser Dreischritt bringt auch eine wesentliche spirituelle Praxis auf den Punkt. Bleib stehen. Halte inne, steig aus dem Vielerlei und dem Gedankenkarussell. Verabrede dich mit der Stille und der Gegenwart. Und dann schau, nimm wahr, was dieser Moment für dich bereithält. Und dann entscheide und handle gemäß dem, was hier und jetzt dran ist. Stop, look, go. Mit diesem Dreischritt lässt sich auch ein von der eigenen Spiritualität getragener Entscheidungsprozess charakterisieren. Natürlich behalten alle Elemente einer guten Entscheidungsfindung ihre Bedeutung. Angefangen von den Bausteinen einer tragfähigen Wahl, über den Entscheidungsprozess und seine Phasen, den ich nicht dargestellt habe, und auch die Ängste spielen bleibend eine Rolle. Was bei einem spirituell verankerten Entscheidungsprozess hinzukommt und das ganze Geschehen nochmal in ein neues Licht taucht, ist: Ich setze all die genannten Elemente um, bewusst im Licht der Gegenwart Gottes. Ich versuche, in Stille und Meditation wahrzunehmen, was sich mir zeigt. Ich persönlich vergleiche den Glauben gerne mit einer 3D-Brille. Diese öffnet einem den Blick für die Tiefe, eine ungeahnte Tiefe der Wirklichkeit. In solchen Momenten ahne ich, ich bin von einem göttlichen Geheimnis getragen und darin zugleich bei mir selbst angekommen. Ein solcher Glaube verwandelt alles, was einem begegnet, und vor allem verwandelt er das eigene Ich, denn ich entdecke mich als Angesprochene. Und ich erahne, bei allem Bemühen um eine bestmögliche Entscheidung reift die Entscheidung irgendwie auch wie von selbst in mir heran. Und darin komme ich in Kontakt mit der spirituellen Mitte, glaube ich, aller großen Religionen. Ich lebe nicht nur aus meiner eigenen Kraft, ich schöpfe aus einer Quelle, die den Tiefen meiner Seele entspringt und die mir zugleich geschenkt wird. Wenn ich mit dieser ungeahnten Tiefe in Berührung komme, kann ich gelassen und beherzt zugleich entscheiden. Ich komme zum Schluss. Ich hoffe, Sie wissen jetzt, warum es gut ist, sich den Vortrag angehört zu haben. Warum das eine gute Entscheidung gewesen ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wissen Sie jetzt aber zumindest, worin die drei wesentlichen Bausteine einer tragfähigen Entscheidung liegen. Und es ist deutlich geworden, wie begabt Sie sind, eine gute Wahl zu treffen. Und in all dem hat sich gezeigt, eine gute Entscheidung zu treffen, ist zum Glück keine Glückssache, sondern eine Kunst, die sich erlernen, vertiefen und ausüben lässt. Ich möchte mit einem Bild schließen, das sich meiner Herkunft von der Ostsee verdankt. Ich greife jetzt also nicht den Gedanken des Pilotinnenseins auf, wiewohl ich das super toll fand, bei einem Segelflugzeug mitfliegen zu dürfen, sondern ich greife das Bild des Segelns auf, denn ich liebe das Segeln. Ich bin direkt am Meer groß geworden. Das Steuerruder an Bord meines Lebens in die Hand zu nehmen, das macht das Leben nicht einfach und bequem, wohl aber erfüllt und lebendig. Und umgekehrt fühlt es sich schalern, wenn ich mich als Passagierin, möglicherweise als blinde Passagierin, durch mein Leben befördern lasse. Als Seglerin orientiere ich mich an den Fähigkeiten und Kapazitäten meines Bootes, am Ziel, am Wind, am Wetter, an den Strömungen, an den Unterwasserschwellen, an anderen Booten, an den Vorräten. Und dann entscheide ich mich, wie ich hier und jetzt die Segel setze, damit nicht der Wind über den Kurs bestimmt, sondern wie ich die Segel setze. Vor welch kleiner oder großen Entscheidung Sie auch stehen, genau dort können Sie das Steuerruder in die Hand nehmen und in die Richtung segeln, die Sie als richtig erkennen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Frau Dr. Wolfers, einen Vortrag ohne Publikum zu halten oder vor einem virtuellen Publikum, das ist eine Herausforderung. Sie haben mir gesagt, dass Sie das noch nie gemacht haben und auch dementsprechend aufgeregt waren. Ich finde, Sie haben diese Premiere wunderbar gemeistert und das ganz großartig gemacht. Dafür ganz herzlichen Dank. Ich höre den Applaus. Ja, das Buch von Melanie Wolfers über kluge und umsichtige Entscheidungen, das hat 250 Seiten. Ein Vortrag kann maximal ein Zehntel, also vielleicht 25 Seiten zur Sprache bringen. Das heißt, im Buch finden Sie noch viel mehr und vieles ausführlicher, als es in einem Vortrag angesprochen werden kann. Ich denke zum Beispiel allein so an das erste Kapitel über die Ängste bei Entscheidungen, über die Fallen, über die Aufschieberitis. Das sind 60 Seiten, die einfach hochspannend sind und die einem auch sehr vieles klar machen. Also zur Vertiefung der Hinweis auf das Buch. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei der technischen Mannschaft, die diese Premiere für uns möglich gemacht hat. Das ist allen voran unser Regisseur Jürgen, dann Thomas, Sabine, Gerhard und Marc. Und nicht zuletzt danke an Sie zu Hause, die den Livestream genützt haben oder dieses Video anschauen. Wir werden diesen Weg weiter verfolgen. Leben Sie wohl.